Guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Manche habe ich schon gesprochen vorm Gottesdienst. Einfach schön, mal wieder hier zu sein. Ganz kurz zu uns, denen, die nicht so regelmäßig Kontakt mit uns haben. Wir sind in Altenritte, nicht in Großenritte, wohnen dort immer noch, sind und waren ja in unserem Leben durch unsere Eltern Teil der evangelischen Kirche und sind das auch immer noch. Wir haben von Gott noch nicht endgültig gehört, wo unser Platz ist. Wir sind da einfach noch am Warten und in dieser Zeit machen wir mit und unterstützen unsere Ortsgemeinde da, wo es geht, da, wo sie Interesse haben an unseren Gaben, bieten das an. Und der letzte Beitrag war jetzt gerade aktuell das Mitmachen beim Gründonnerstagsgottesdienst in Altenritte. Das ist eine wunderschöne kleine alte Kirche. Wir haben das Glück, dass da eine sehr warmherzige Pfarrerin Dienst tut, die Jesus wirklich lieb hat und die, denen wir unseren Hintergrund mit der Freikirche auch erzählt haben und gesagt haben, wir schauen und wir warten einfach auf Gottes Go. Und Christian und ich, wir sind sehr unterschiedlich. Ich könnte mich mit dem formalen Liturgischen in dieser Kirche und diesen sonntags ernsten Gesichtern könnte ich mich arrangieren. Hätte genug Leidenschaft noch zu sagen, da ändern wir was dran. Christian braucht wirklich Lobpreismusik. Ich glaube, heute Morgen geht es ihm gut. Hier ist einfach ein Raum, wo andere Klänge sind und wo mit den Klängen auch was passiert. Man hört nicht einfach nur ein geistliches Lied und ist ernstlich erbaut, sondern man kann sich einfach auch in Jesu Arme fallen lassen und mit ihm sprechen. Und das ist einfach ein anderes Musikmachen, das, was ihr hier tut. Ich habe allerdings, auch wenn ich mich jetzt, ich will mich nicht verbröseln, aber ich habe allerdings eine Hochzeit erlebt in dieser Kirche, die mich geistlich so tief angesprochen hat, wo Leute aus der Pfingstgemeinde den Gottesdienst gestaltet haben und ich gedacht habe, yes, das möchte ich in Altenritte sehen, dass das der normale Sonntagsgottesdienst ist. Und ich weiß, dass das ein bisschen an Größenwahn grenzt, aber irgendwas, glaube ich, hat Gott davor. Und ja, und wenn man 60 ist, lernt man ein bisschen besser warten. Und man muss es nicht innerhalb vom halben Jahr wissen, wie es weitergeht. Aber ja, ich bin guter Dinge und freue mich über Orgelmusik und kämpfe im Inneren um die nächsten Schritte von Gott. Von daher ist es schön, hier zu Hause zu sein und zu merken, das ist eigentlich, was uns in der Mitte unseres Lebens geprägt hat, hier die Gemeinschaft. Ja, heute ist, ich freue mich total, dass ich heute predigen darf. Als ich gehört habe, dass ich am Weißen Sonntag dran bin, habe ich gedacht, ja, ich erzähle euch am Anfang, dass das immer mein Lieblingssonntag war als Kind. Ich bin ja mit dem Kirchenjahr groß geworden und ich fand den Namen von diesem Sonntag immer der allerschönste, Quasimodo Geniti. Das fand ich einfach, ich habe kein Latein gehabt in der Schule, es musste mir erklärt werden, was das bedeutet, aber Quasimodo Geniti fand ich, das klang einfach toll. Und außerdem haben meine Grundschulkameradinnen am Weißen Sonntag Erstkommunion gehabt und die hatten so tolle Kleider. Und wir Evangelischen sind ja eher in Schwarz konfirmiert worden und die Erstkommunionskandidatinnen, die durften in einem weißen Kleid gehen. Also es hatte was. Also dieser Sonntag, der hat in meinem Herzen einen besonderen Platz. Und je älter ich wurde, desto mehr habe ich auch verstanden, warum quasi Monogenity und warum Weißer Sonntag. Vielleicht weiß es der eine oder andere von euch auch nicht. In der alten Kirche wurden an Ostern Menschen getauft. Und die an Ostern Getauften und frisch Bekehrten durch den Ostergottesdienst zum Glauben gekommenen, die haben in der Woche nach Ostern ihre Taufkleider anbehalten. Und der Sonntag nach Ostern, der Quasimodo Geniti, Weiße Sonntag, so heißt er wirklich auch in der katholischen Kirche noch, haben die ihre Taufkleider abgelegt. Das war dann die erste Woche, die sie begonnen haben als jetzt Christen und nicht mehr Neubekehrte. Und deshalb heißt der Sonntag Weißer Sonntag. Und wie die neugeborenen Kindlein ist ja auch eine Verbindung, dass wir sozusagen so nach dem Wort Gottes suchen sollen, nach der lauteren Milch des vernünftigen geistlichen Wortes, wie die neugeborenen Kindlein nach der Muttermilch. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es geht heute um weiße Sonntage, um Neugeborene und um einen Menschen namens Petrus. Den kennt ihr ja. Und die beiden Stellen, auf die die Predigt ausgerichtet ist, die sind einmal der Quasimodo-Satz in 1. Petrus 2, Vers 2. Den lese ich euch. Aus der neuen Genfer Übersetzung. Darum legt alle Bosheit und allen Betrug ab, alle Heuchelei, allen Neid und alle Verleumdung. Genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein, auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel, eure endgültige Rettung, erreicht ist. Ihr habt von dieser Milch ja schon getrunken und habt erlebt, wie gütig der Herr ist. Jede Frau hier im Raum, die schon mal Kinder gestillt hat, weiß, was das, was für ein Bild in ihr auftaucht, wenn sie liest, wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist. Ihr könnt euch bestimmt, Mädels, noch erinnern an dieses, bis es dann an den richtigen Platz gefunden hat, wo die Muttermilch rauskam. Das ist eine kostbare Erfahrung. Also so hat Petrus sich das vorgestellt, nach der vernünftigen, lauteren Milch. Und die zweite Stelle, das ist heute die Epistel für den Sonntag, also auch für diesen Sonntag vorgegeben, die steht in 1. Petrus im 1. Kapitel. Und zwar die Verse 3 bis 9. Ein neues Leben und eine begründete Hoffnung. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude, eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Das sind die beiden Stellen und vielleicht die Kernaussagen oder die Kernworte, um die es mir geht, ist einmal Ostern, ein neues Leben und eine begründete Hoffnung. Aber was ist nach Ostern? Warten wir auf Himmelfahrt oder was bedeutet es für uns Christen, in der nachösterlichen Zeit zu leben? Was hat es für Petrus bedeutet, der diese Verse geschrieben hat? Und was ist lauter? Was ist Lauterkeit? Mit diesem Wort habe ich mich so eine Weile beschäftigt. Also will sagen, Lauterkeit, der Petrus vor Ostern, der Petrus nach Ostern, und was das mit uns zu tun hat. Vielleicht zuerst eine kleine Wanderung in den Zeitkontext. An wen richtet sich der Petrus in seinem Brief? Wir müssen uns vorstellen, von der Steinigung des Stephanus an begann eine Verfolgung der Christen. Und die größte Gemeinde der messianischen Juden, dieser Christen, die mal vorher Juden waren, befand sich noch in Jerusalem bis zu diesem Zeitpunkt oder bis zu diesem Zeitraum, in dem die Steinigung passiert ist und dann Verfolgung in größerem Maß losgegangen ist und Menschen aus Jerusalem weggegangen sind, weil sie gesagt haben, das will ich nicht, ich habe Angst oder ich ziehe zu meinen Verwandten aufs Dorf, da ist das nicht so schlimm, wie auch immer. Da gab es sicherlich eine ganze Menge Gründe, dann aus der Großstadt wegzugehen und ein bisschen mehr ins Verborgene, um zu wissen, ich will meinen Glauben nicht verlieren, ich möchte aber auch nicht ins Gefängnis. Dadurch hat Zerstreuung angefangen. Und Petrus, der ja selber jüdischer Fischer gewesen ist, bevor er mit Jesus in die Jüngerschaft aufgenommen wurde, weiß, dass es einen Begriff gibt für Juden, die nicht in Jerusalem wohnen. Juden, die nicht in Jerusalem wohnen, sind im Deutschen übersetzt Fremdlinge in der Zerstreuung. Das galt sozusagen, dieser Begriff war ein Begriff, eine Bezeichnung für die, auch dann für die messianischen Juden, die nicht mehr in Jerusalem gelebt haben. Und an diese, ihr könnt es nachlesen in der Grußformel vom 1. Petrusbrief, an diese richtet sich dieser Brief. Was haben die für ein Leben, diese Fremdlinge in der Zerstreuung? Sie sind nicht mehr zu Hause. Sie müssen ihr Leben neu aufbauen oder bei Verwandten unterkommen. Sie sind Geflüchtete im weitesten Sinne. Und Petrus weiß, dass die, die jetzt gegangen sind, vielleicht Hals über Kopf, vielleicht weil sie wussten, es kommen durchaus auch nachts Leute, die klopfen an die Tür und die bringen uns ins Gefängnis oder Ähnliches, die sind schnell gegangen und die haben in der Regel keine Gemeinde und keinen Hirten. Jedenfalls noch nicht so schnell. Das war ja alles noch im Aufbau in dieser Zeit. Das heißt, Petrus weiß, es gibt kaum was zu lesen für die. Es gibt keine festen Gottesdienst-Gemeindestrukturen für die. Aber es ist eine ganze Menge los an anderen Lehren in dieser Zeit in Kleinasien. Das heißt, Petrus' Hirtenherz ist da angesprungen und er hat gesagt, also ich muss dahin und solange ich nicht dahin kann, muss ich ihnen schreiben. Ich muss ihnen Mut zusprechen. Ich muss ihnen sagen, ihr seid erlöst, ihr seid Christen, auch wenn ihr jetzt im Moment nicht an einem vollständigen Gottesdienst teilnehmen könnt, auch wenn die Hausgemeinde gerade von euch auseinandergebröselt ist und vielleicht noch zwei in Jerusalem sind, die tapfer sind und die anderen, die einfach ein ängstlicheres Herz haben oder Kinder oder alte Eltern. Die sind woanders. Also er weiß es. Und er entwickelt sich, oder man sieht an diesem ersten Petrusbrief, wenn ihr den nachlest, da steht ein Petrus, der ist ein Hirte. Und das ist ja ein Wort, was Jesus zu ihm gesagt hat. Erinnert euch, wir gehen gleich noch so ein paar Stellen durch aus den Evangelien. Weide meine Lämmer. Und das war direkt nach Ostern am See Tiberius, wo Jesus ihn dieses peinliche dritte Mal fragte Jesus, Petrus, hast du mich lieb? Diese kleinen Stepstones, diese Schritte, die Petrus da macht, die gucken wir uns gleich noch an. Aber von da aus betrachtet, von dem, was ich gerade vorgelesen habe, ist da ein Petrus, der ist ein Hirte. Der hat ein Hirtenherz, der weiß, wie es den anderen geht. Der hat selber schon auch Verfolgung erlebt. Wir lesen in der Apostelgeschichte ja auch von Gefängnisaufenthalten von Petrus. Und er weiß, worum es geht und er tritt zu diesen Geschwistern. Aber wie ist denn der vorösterliche Petrus? Und das ist so ein Stückchen der Kern oder das Zentrum von meiner Predigt. Wir gucken uns den Petrus an vor Ostern und den Petrus nach Ostern im Petrusbrief. Und dazwischen passiert was. Und das, was da passiert, das passiert bei ihm wie auch bei uns in unserem Leben. Durch ganz banale Dinge, durch Veranstaltungen wie Spring oder Willow Creek oder eine Retreat oder ein Dünenhof, wo Jesus ganz persönlich und ganz direkt und spürbar besonders zu uns spricht. Aber dieser Prozess passiert auch beim Geschirrspülen, beim Windeln wechseln, beim Einparken, beim Warten in der Schlange, beim Aldi. Und dieser Prozess, der nennt sich Läuterung oder auch Heiligung. Und dieses Wort, das hat mich irgendwie verlangt nach der lauteren Milch, schreibt er ja. Nach der lauteren Milch. Und dann habe ich mal so ein bisschen nachgeguckt, was lauter heißt und wo das herkommt und so. Und das ist aus dem Althochdeutschen und hieß im Althochdeutschen Luther oder Luther und hieß klar und hell. Also klares, helles Wasser. Ehrliche, redliche, aufrichtige Verhaltensweise. Lauter. Er hat einen lauteren Charakter oder aus reinem, klarem, unvermischten Material, lauter Gold. Ja, wir brauchen das Wort heute eigentlich nur noch mit, also als also stellvertretend für ausschließlich aus, ja, lauter Gold, ausschließlich aus Gold oder lauter Mitglieder. Es waren nur Mitglieder da. Die Gemeinschaft bestand aus lauter Mitgliedern. Die Bedeutung heißt auch noch rein, glänzend, ungetrübt, heilig, könnten wir auch sagen. Ja? Und wir kennen das Läutern aus dem biblischen Kontext von Läutern von Gold, also erhitzen und das, was da an Schlacken und an Unreinigkeiten drin ist, ausfiltern. Und genau so ein Prozess, und da wird es uns auch gelegentlich heiß, ist eben auch der Prozess der Läuterung in unserem Leben. Und wenn wir uns jetzt im Kreis sitzen würden, dann könnten bestimmt alle von euch irgendeine Geschichte erzählen, die da zu dieser Überschrift Läuterung passen würde. Meistens fangen die unangenehm an, diese Geschichten. Und bei Petrus ist es nicht anders. Und da gucken wir uns jetzt ein paar Stellen an, die von euch, die was zu schreiben mit haben und Lust haben, diese Stellen hinterher nachzulesen, um so ein Petrus-Profil mal sich anzugucken, die lade ich ein, jetzt die Bibelstellen mitzuschreiben. Also die erste Bibelstelle, die ich gefunden habe, ist in Matthäus 4, 18. Da sitzen zwei Fischer, die haben ihre Netze sauber gemacht und da kommt ein Rabbi vorbei namens Jesus und der sagt, folgt mir und die beiden folgen ihm. Und einer von beiden ist Petrus. Merkwürdige Geschichte. Einer hat da zu tun, geht seinem Beruf nach, legt das Netz aus der Hand und geht mit, ohne eine Ahnung zu haben, ob er abends wieder zurück sein wird. Die nächste Stelle von Petrus ist in Matthäus 16, 16. Das ist im Matthäusevangelium die früheste Stelle, wo man an Petrus sehen kann, der hat's kapiert, als erster von den Jüngern. Er sagt zu ihm, du bist der Messias. Wir gucken uns die kurz an, die Stelle 16, 16. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Manche halten dich für Johannes den Täufer, antworteten sie. Manche für Elia und manche für Jeremia oder einen der anderen Propheten. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Und da ist er, der Simon, der Petrus. Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Peng. Wie aus der Pistole geschossen. Das ist eine Charaktereigenschaft, so kennen wir den Petrus. Ja? Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagt Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona. Denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Da hat er nicht mit gerechnet. Er wollte der Erste sein, der sagt, ich habe es kapiert. Und er kriegt sowas zugesprochen. Er sagt, du bist der Messias. Und Jesus sagt, du bist Petrus. Und auf dich will ich meine Gemeinde bauen. Und das sagt er eben so früh, sozusagen noch vor diesem Läuterungsprozess. Kapitel 17, 24, da geht es um die Tempelsteuer. Petrus ist vorlaut, Jesus wird gefragt, müssen denn deine Jünger nicht auch Tempelsteuer zahlen? Die zahlen doch gar keine. Und Petrus sagt, doch, könnt ihr nachlesen in der Bibel. Er ist sofort wieder da mit Kommentar, doch. Und dann sagt Jesus ganz schlau, ganz geschickt hinterher, sind wir nicht Söhne oder seid ihr nicht Söhne des Königs? Die Söhne des Königs zahlen keine Steuer. Aber weil da das Gesicht vom Cäsar drauf ist, deshalb machen wir es trotzdem, obwohl wir es nicht müssten. Und Jesus erzieht ihn. Jesus lässt ihn vorlaut sein, aber er geht in diesen Läuterungsprozess mit ihm rein und arbeitet an ihm wie ein Bildhauer, wie ein Bildhauer, finde ich. Dann 18,21. Herr, wie oft muss ich denn vergeben? Auch wieder so ein Petrus. Er will es genau wissen, er will es richtig machen, aber er ist schon von manchen Sachen von Jesus, von manchen Ansprüchen auch genervt. Und Jesus sagt 7-mal, 70-mal, so oft kannst du gar nicht vergeben, wie du vergeben müsstest. Kapitel 19. Petrus macht sich Gedanken darüber, was sie eigentlich davon haben, dass sie jetzt alles, ihre Netze, ihre Familien, ihr ganzes Hab und Gut hinter sich gelassen haben, um mit Jesus zu gehen. Und er sagt, du weißt, wir haben alles zurückgelassen. Was bekommen wir eigentlich dafür? Auch wieder so ein echter Petrus, so wie wir auch sind. Was habe ich eigentlich davon, dass ich sonntags morgens, statt im Bett liegen zu bleiben, in den Gottesdienst gehe? Kapitel 26, Vers 40. Da ist Jesus am Zug und da wird es für Petrus schon ein bisschen unangenehmer. Konntet ihr nicht mal eine Stunde mit mir wachen? Da ist Petrus getroffen von. Und ein paar Verse weiter, Petrus folgte Jesus in den Hof. Dazwischen war, das steht in einem anderen Evangelium noch, der Petrus, der, warum auch immer, ein Schwert bei sich hatte und kurzerhand gedacht hat, er kann seinen Jesus retten, wenn er dem Malchus das Ohr abschlägt. Auch wieder so ein bisschen übertrieben, aber das ist Petrus. Die Energie steckt in ihm und Jesus schreit ihn nicht an. Wie kannst du nur und warum hast du überhaupt ein Schwert dabei? Meine Jünger haben kein Schwert dabei, sondern er sagt, steck dein Schwert ein und er heilt. Und da steckt so ein Bild für mich drin, irgendwie wir handeln. Und Gott handelt auch. Und Gott sieht uns nach, wenn wir noch ungeläutert sind an manchen Stellen. Gott sieht uns das nach, aber er bleibt an uns. Er lässt uns nicht so, wie wir sind. Und so ist Petrus genau in diesem Prozess. Und in diesem anderen Vers, in 58, folgt er Jesus in den Hof. Er will sehen, was mit seinem Herrn, was mit seinem Meister passiert. Und er ist schon sehr unruhig. Und noch ein paar Verse weiter kommt einfach wieder der ganze alte Petrus raus, der ungeläuterte, der ängstliche, der furchtsame Petrus. Petrus stritt vor allen Leuten ab, dass er zu Jesus gehört. Ja, ist dir, ist mir vielleicht im Leben auch schon passiert, dass man dann nicht so Zeugnis gegeben hat, wie es einem hinterher eingefallen ist, dass man es eigentlich gern gemacht hätte. Ja, in den anderen Evangelien einfach auch noch ein paar Stellen. Nur Petrus, Jakobus und Johannes erleben die Auferweckung der Jairus-Tochter im Markus-Evangelium im Kapitel 3. Also diese besonderen Erlebnisse, wo da jetzt zum ersten Mal jemand von den Toten auferweckt wird, da ist Petrus dabei. Da nimmt ihn Jesus mit und lässt ihn das erleben. Er nimmt ihn auch mit auf den Berg der Verklärung. Und Petrus wieder, wie wir ihn kennen, lass uns doch einen Hütten bauen, wir machen das. Und dann braucht ihr euch nicht drum zu kümmern, hier Elia und, ich weiß gerade den anderen nicht, und Jesus, wir bauen euch die Hütten und dann können wir es uns hier richtig gemütlich machen. Nein, darum geht's nicht, aber Jesus geht mit ihm da durch. Und Jesus weiß, es wird der Zeitpunkt kommen, wo er versteht, was das alles zu bedeuten hat. Und aus Lukas 22, im Vers 8, geht hervor, dass Petrus und Johannes das Passamahl für Jesus organisiert haben. Das Passamahl organisieren ist ja eine ganze Menge. Ihr kennt diese andere Geschichte von dem Eselsfüllen und dem Mann, der den Saal hat und so weiter. Also er hat mit Petrus auch Veranstaltungsorganisation geübt. Ja? Auch dazu wurde er beauftragt. Und in Lukas 22, Vers 31, und das möchte ich auch kurz lesen, da geht's um, wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Das ist die Situation. Jesus kündigt an, dass Petrus ihn verleugnen wird, steht da über dem Absatz. Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Und was sagt Petrus, statt still zu sein? Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Und Jesus erwiderte, ich sag dir, Petrus, noch bevor heute Nacht der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, mich nicht zu kennen. Und das ist beides wahr, ja? Wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Das ist wahr, das wird passieren. Und gleichzeitig steht da noch dieser Petrus, dem gesagt wird, heute noch wirst du dich von mir lossagen und du wirst mich verleugnen. Und das ist so unfassbar, dieses Gleichzeitige, dass wir in diesem Läuterungsprozess sind und wir machen einen tollen Lobpreis, wir leiten einen Hauskreis, wir haben eine richtig geistliche, tiefe Erfahrung mit Gott, wir sprechen in neuen Sprachen und dann rutschen uns doch wieder Wörter raus, wenn uns einer überholt im Auto, ja. Und ja, so sind wir, so ist Petrus. Und von Petrus zu lernen und Petrus anzugucken und zu sagen, ja, die Verheißung über den Petrus, die hat er schon ganz früh gehört. Und das, was im ersten Petrusbrief steht, das war 30 Jahre später. Lange Zeit. Also ich beginne langsam zu verstehen, je mehr Jahre hinter mir liegen, dass Dinge lange Zeit brauchen und dass wir lange in Prozessen stehen. Ja, und dann gehen wir zur Apostelgeschichte. Auch in der Apostelgeschichte erleben wir ja den Petrus. Und zum Beispiel als einen der Leiter der Zusammenkünfte, wo sich die neubekehrten Christen getroffen haben mit Petrus, Johannes und Jakobus. Wir erleben ihn in Kapitel 2 bei der Pfingstrede. Da erleben wir einen taffen Petrus. Einen Petrus, der die Botschaft auslegt, der die Heilsgeschichte Gottes wirklich tief verstanden hat und nicht nur in der Ecke sitzt und Jesus das machen lässt, sondern der ausgerüstet ist, dessen Geist geheiligt ist und der mit Vollmacht sprechen kann und der seinen Ruf angenommen hat als Apostel. Und sie gehen zum Tempel hinauf und heilen dort Menschen in Apostelgeschichte 3. Und sie weisen Menschen zurecht in Apostelgeschichte 5. Petrus spricht, man kann ihn in der wörtlichen Rede lesen, in der Geschichte mit Hananias und Sapphira. Und in der Geschichte geht es übrigens auch um Lauterkeit. Es geht nicht um die Frage, ob Hananias und Sapphira hätten sagen können, 3/4 von dem Geld, was wir für das Land gekriegt haben, was wir verkauft haben, geben wir der Gemeinde. Das hätten sie tun können. Aber sie haben stattdessen auf die Frage, ist das der Preis, den ihr für euer Land gekriegt habt, ja gesagt. Und so getan, als hätten sie nichts an die Seite getan für sich, was ja zulässig gewesen wäre. Und Petrus ist ganz hart, lest die Geschichte in Apostelgeschichte 5 mal nach. Also er ist sanft im Wort, in der Wortwahl, aber er ist völlig unnachgiebig in dem, das dürft ihr nicht tun als Christen. Das ist Unwahrheit, das ist Sünde, wider Gott. Unlauter zu sein, da spricht er es wirklich ganz krass aus, zu lügen und undeutlich zu sein und unklar und die anderen im Unklaren zu lassen, das ist nicht gut. Und dann steht dieser Petrus, der im Hof am Feuer gelogen hat und gesagt hat, diesen Jesus kenne ich nicht. Der steht vor dem Hohen Rat, wird ausgeschimpft wird zur Ordnung gerufen und wird gefragt, haben wir euch nicht ernstlich bei Androhung von Strafe verboten, weiter über diesen Jesus zu sprechen? Und was sagt Petrus? Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Unfassbar. Ein Satz, so ähnlich vollmächtig, wie Jesus vor Pilatus gestanden hat und gesagt hat, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. So ruhig und klar steht dieser Angsthase Petrus, weil er in diesem Läuterungsprozess angenommen hat. Er hat angenommen, dass Jesus ihn peinlich berührt. Er hat angenommen, dass er sich was über sich anhören muss, was ihm nicht gefällt. Und es ist passiert. Er ist durch diesen Prozess durchgegangen, Tag für Tag, und die Angst ist weg. Er ist bevollmächtigt und er ist berufen und vielleicht hat er sogar Angst. Aber Jesus lebt und handelt in ihm und er kann das tun, was notwendig ist. Und das ist einfach, das ist unfassbar. Diese Verwandlung, dass ein Petrus, der spontan und wenig nachdenkend oft was rausgehauen hat, was stimmte, aber was Jesus immer mal zu so einem, okay, ja, da müssen wir nochmal drüber sprechen, herausgefordert hat, zu einem Petrus, der jetzt wirklich das Heft in die Hand nehmen kann und geht. Apostelgeschichte 8, die nächste Geschichte, Simon der Zauberer. Sie können jemanden heilen. Der Zauberer kommt zu ihnen, der hat das gesehen und sagt, hier, ich gebe euch Geld, wie viel wollt ihr haben? Das würde ich auch gerne machen, Menschen heilen. Da könnten viel mehr gesund werden. Tolle Idee. Aber Petrus geht ihn hart an und sagt, dass das unbezahlbar ist und dass das auch Gott zusteht, diese Macht zu geben und nicht zu geben. Und ein Kapitel später erweckt er Tabitha auf in der Apostelgeschichte. Eine Person, eine Frau, die sehr gemocht und sehr angesehen war, weil sie sich um die Armen gekümmert hat und ein unglaubliches soziales Netzwerk aufgebaut hat, die stirbt. Und Petrus geht zu ihr in dieses Zimmer, macht die Tür zu und bittet Gott, dass sie wieder leben darf und noch weiter arbeiten darf, und es geschieht. Und dann kommt ein Wechsel rein, dann geht die neue Tür auf, die Petrus total überrascht und überwältigt, nämlich er träumt von diesen kriechenden Tieren, die er als Jude nicht essen darf, hat diese Erscheinung, dass Gott zu ihm sagt, nimm, schlachte und iss. Und ihr kennt die Geschichte. Und das öffnet die Tür zu diesem Petrus, der auch wieder durch diesen Läuterungsprozess geht und sagt, also als Jude kann ich ja nur sagen, was träumst denn du da für einen Quatsch? Aber weil ich mit dem Herrn verbunden bin und weil ich merke, da ist was dran, gehe ich als jüdischer Mensch in das Haus von einem Römer und gucke mir das an. Also er war mehr Christ geworden als Jude zu diesem Zeitpunkt. Und er muss das dreimal träumen und dann sagt er so, also wenn ich das dreimal geträumt habe, dann gehe ich dahin und gucke mir diese Geschichte an. Und daraus entsteht ein Gläubigwerden von einem ganzen Haus, von einem römischen Hauptmann. Und von da aus ging dann auch die Heidenmission im Grunde los. Das hat natürlich zu ziemlich Krawall auch in der Gemeinde geführt. Und an der Stelle können wir in Apostelgeschichte 11 wieder lesen, wie er in seiner Ruhe und in seiner geläuterten Vollmacht die Gemeinde beruhigen kann und nochmal in ganz einfachen Worten erklären kann, dass die Heidenchristen, die jetzt zu Jesus gefunden haben, dass die nicht nochmal beschnitten werden müssen, dass die nicht zuerst wieder Juden werden müssen, um dann Christen werden zu können, sondern dass Gott das so angeordnet hat. Also ich empfehle euch wirklich, ich gebe gern auch meinen Zettel nachher nochmal weiter zum Bibelstellen abschreiben. Es war wirklich eine große Freude, ganz gezielt diese Petrusstationen mal abzulaufen und zu gucken, wie sich dieser Knabe, dieser einfache Fischer verwandelt hat zum Menschenfischer. Und das war nicht nur ein Button, dem Jesus ihm aufgeklebt hat und gesagt hat, Menschenfischer sollst du werden, sondern er hat ihm die Workshops, die Lebenserfahrung, die peinlichen Erlebnisse, die Bußerlebnisse, die verzweifelten Momente, wie nachdem er kapiert hat, dass der Hahn gerade gekräht hat, die hat er ihm geschenkt. Er hat sie ihm geschenkt, damit er dieser Briefschreibende Petrus, dieser Apostel, der Tröster und Hirte in der verfolgten Gemeinde ist, werden konnte. Und das ist, was mich begeistert hat und wo ich den Faden im Grunde genommen zusammenbinden kann und sagen kann, es ist eine großartige Erfahrung inklusive aller Talsohlen und dunklen Täler, die wir durchqueren als Christen, wenn wir von in der Retrospektive gucken können, was Gott mit uns macht, mit Menschen in unserer Gemeinde gemacht hat. Wenn ihr manche, die ihr schon sehr lange kennt, mal anguckt und die euch einfallen und ihr mal überlegt, wann sind die in die Gemeinde gekommen, waren die da schon Christ? Und also um euch rum sitzen auch lauter solche Menschen, die ihr Leben mit Jesus angefangen haben, die schlimme Dinge erlebt haben, die sich haben demütigen lassen von Gott, die sich unter einen zugeordnet haben und die immer wieder ein Stück weiter in ihrer Berufung gewachsen sind und die Läuterung erfahren haben und die ein Leben in immer mehr Lauterkeit leben dürfen. Ja, das ist quasi Modogenity. Er sagt uns zu, wie die neugeborenen Kindlein sollen wir begierig sein nach der Milch des Wortes Gottes. Und das ist mir im Grunde auch passiert. Ich habe gedacht, ich will es nochmal wissen und ich möchte gern nochmal diesen Petrus kennenlernen, den vor und den nach Ostern, den vor und den nach Pfingsten. Und seid begierig wie die neugeborenen Kindlein. Gebt euch, falls ihr entmutigt seid im Moment gerade, gebt euch wieder neu in diesen Läuterungsprozess. Sagt Ja zu den Sachen, die euch zurückwerfen und sagt Ja zu dem, was euch ganz stark im Herzen ist, aber was immer noch nicht geklappt hat und bindet euch an diesen Jesus. Und ich möchte enden mit einem kurzen Blick nochmal auf dieses Frühstück, was Jesus am See Genezareth hat mit den Jüngern, wo beschrieben wird, dass er Petrus beiseite nimmt und ihn dieses dreimal fragt, hast du mich lieb? Und ich glaube, darum geht es in unserem Leben auch. Immer wieder, egal in welcher geistlichen Talsohle oder Bergkuppe ihr seid, diese Frage fragt uns Jesus immer wieder, hast du mich lieb? Und wenn ihr sagen könnt, ja, du weißt, dass ich dich lieb habe, dann ist es noch nicht vorbei, dann geht's weiter. Ja, an dieser Liebe, an diesem Begierigsein nach der lauteren Milch des Wortes Gottes und zu Jesus sich anlehnen und sagen, Herr, ich hab dich lieb, ich will von dir lernen, ich will durch diesen Prozess des Petrus gerne durchgehen. Das ist alles, was wir brauchen. Er musste in die Tiefe seiner Selbsterkenntnis und hat sich als Angewiesener erkannt, der Petrus. Liebst du mich, hast du mich lieb? Und weißt du, wo du wächst? Das wäre meine letzte Frage. Klär das. Weißt du, an welchem Ort du gerade wächst? Dann geh dahin. Und weißt du, an welchem Platz in deiner Wohnung du am besten Bibel lesen kannst? Find es raus und geh dahin. Ich habe gestern als letztes Bild, ich habe gestern ein total schönes Instagram-Video gesehen. Da hat eine Frau, die hatte einen begehbaren Kleiderschrank. Und das war einfach ein fensterloser Raum. Und da waren hier eine Kleiderstange, hier eine Kleiderstange, hier eine Kleiderstange. Alles voll. Und darunter Schuhe. Dann hat sie ausgemistet. Dann war nur noch hier und hier eine Kleiderstange. Dann war hier ein Brett, da standen alle Schuhe. Und dann hat sie ein weißes Tuch hinten an die Decke, an die Wand gehängt und lauter so Lichterketten, so warm gelbe Lichterketten. Dann hat sie einen weißen Teppich gekauft und weiße Kissen. Und dann war, sie hat dann diese Lichterketten angemacht. Und dann kam man in diesen dunklen Raum, rechts und links praktisch diese großen dunklen Kleider. Und hinten eine hell erleuchtete, warm erleuchtete weiße Nische, rechts und links Kissen, ein Ständer für ihr iPad, was auch immer, vielleicht liest sie die Bibel auf dem iPad und noch so ein Windlicht und das war so schön. Ich dachte, was für eine tolle Idee. Also wenn ihr heute durch euer Haus geht und ihr habt noch nicht eine richtig gute Stelle, um mit Jesus eine schöne Zeit zu haben, macht das. Euren Platz der Läuterung, euren Platz der Lauterkeit. Und ich fand es so schön, dass da alles weiß war. Also deswegen habe ich das jetzt so als kleines Instagram-Video mit zu euch genommen, weil sie wirklich diesen Raum ganz in weiß schön gemacht hat. Fast ein bisschen Himmel. Ich wünsche euch das. Ich wünsche es uns. Ich wünsche es allen Entmutigten und allen, die so Larifari gerade mit Jesus sind, wieder ganz neu einzusteigen, begierig zu sein nach dieser Milch, sich einen Platz zu schaffen für diese Stillzeit und wieder richtig satt zu werden bei Jesus. Amen.